Deutschlandfunk, Information und Musik.
Kennen Sie das Gefühl? Sie haben einen Zweifel, einen Einwand oder einfach nur eine Nachfrage, wenn jemand eine Meinung vorträgt, Sie trauen sich aber nicht, dies zu äußern? Gerade wenn es um große, wirklich große und moralische Themen geht, wie die Bewältigung einer Pandemie zum Beispiel, macht man sich verdächtig, wenn man Maßnahmen, die ja dem Allgemeinwohl dienen, in Frage stellt. Dabei wäre es doch gerade in Krisenzeiten umso wichtiger, sich zu streiten. Denn Streit kann sinnvoll sein. Eine gute Streitkultur beleuchtet das Für und Wider und sorgt für gegenseitiges Verständnis und Kompromissbereitschaft. Aber eben diese gute Streitkultur geht uns gerade verloren, findet zumindest Jürgen Overhoff. Zusammen mit prominenten Vertretern aus Wissenschaft, Kultur und Politik hat der Bildungshistoriker in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitschrift Der Freitag und in der Welt eine Art Manifest für die offene Gesellschaft veröffentlicht. Der Befund: Die Diskussionen in dieser Pandemie seien vergiftet. Ihr Appell: Tauschen wir uns endlich ruhig und angstfrei aus. Herr Overhoff, machen wir das doch.
Ja, ich bin dazu bereit, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Angstfrei sich austauschen in einer Zeit, in der wir andauernd von steigenden Infektions- und Todesraten hören. Wie kann das gelingen?
Ja, das ist ganz zwingend notwendig, möchte ich meinen, denn Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Wir haben etwas zu bewältigen, was nicht leicht ist, was schwierig ist, was natürlich auch, weil hier von Krankheit und Tod die Rede ist, dann Angst nicht nur machen kann, sondern auch Angst macht. Aber wir müssen eine Sprache finden, einen Modus des Dialogs auch finden, der diese Angst nicht noch überakzentuiert oder gar verstärkt, sondern der Wege aufzeigt, der auch ja durch eine Tonlage, die getroffen wird, die von Zuversicht und Hoffnung geprägt ist, der eher diese Angst nimmt oder jedenfalls den Ängstlichen zeigt, wie sie aus dieser Angst wieder herausfinden und welche Möglichkeiten uns gegeben sind. Und ein Stück weit müssen wir eben doch auch lernen, mit gewissen Risiken zu leben. Wir können nicht alles beiseite schieben oder aus dem Weg räumen, was Angst macht. Wir müssen mit Bedrohungen leben lernen. Und das ist eine innere Einstellung, die ja irgendwie etwas, und auch wenn es vielleicht seltsam klingt für manche, aber mir ist es schon wichtig, zwischen Gelassenheit und eine Heiterkeit im lateinischen Verständnis von Serenitas ist. Also eine solche innere Haltung benötigen wir. Das ist einfach Ruhe und Besonnenheit. Ohne die wird es nicht gehen.
Wo sehen Sie denn die Grenzen davon, mit Risiken zu leben? Also welche Bedrohungen müssen wir nicht aushalten?
Naja, also der Tod und die Krankheit, das sind zwei Geschicke, mit denen wir als Menschen zu tun haben. Da kommen wir nicht davon weg und davon können wir uns auch nicht frei machen. Wir können das nicht bewältigen durch Instrumente oder Ergebnisse, die Wissenschaft uns, die Wissenschaften uns bereitstellen. Wir müssen damit leben. Es ist die Frage, wie wir damit leben und wie wir auch mit Krankheiten und Bedrohungen leben. Und da ist, denke ich, mehr Mut gefragt. Wir haben jetzt ja auch verschiedene Mittel, die wir diskutiert haben, zum Beispiel Lockdown, Ausgangssperren, Einsperren, Abschotten oder mit Selbsttests beispielsweise, die jetzt ja nun wirklich ein bisschen spät, aber doch stark diskutiert werden, Schnelltests mit vielleicht auch Apps, jedenfalls für den Anfang, dass wir uns einloggen können in Geschäfte oder ins Theater, dass wir einfach wieder das Leben leben lernen und in die Öffentlichkeit kommen, die offene Gesellschaft als solche auch leben. Dauerhaft würde ich mir das auch nicht wünschen, überkontrolliert durch mein Leben zu gehen, aber jedenfalls, um jetzt erstmal wieder weiterzukommen, ist das schon, glaube ich, sehr wichtig. Also wir müssen Wege finden, mit diesen Bedrohungen umzugehen und dagegen anzuleben, also mit der Betonung wirklich auf Leben.
Aber bei diesen Wegen, da gibt es ja auch Irrwege. Also welchen Weg kann man eigentlich nicht einschlagen? Wo ist die Grenze des Sagbaren erreicht?
Naja, die Grenze des Sagbaren. Also wir haben in dem Manifest gesagt, wir brauchen einen freieren Dialog. Nun, auf einer Seite war der beängstigend frei, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir erinnern uns, im Herbst des vergangenen Jahres hat der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach gesagt, es dürfe die Unverletzbarkeit der Wohnung kein Argument sein, um Kontrollen durchzuführen. Das hat er dann ein wenig korrigiert anschließend, aber das war eine für mich erschütternde Aussage. Dann hat Anfang dieses Jahres 2021 der Ministerpräsident vom Saarland gesagt, als es um Ausgangssperren ging, bitte keine Denkverbote. Ja, da geht es aber um sehr entscheidende Grundrechte, die mal so eben ausgehebelt werden, um das Coronavirus an der Ausbreitung zu hindern, ja. Aber das rührt an Dinge, wo ich sage, Denkverbote, naja, wenn die komplett ausgeschaltet sind, ist das schon schwierig. Und in der Süddeutschen Zeitung, das war dann eigentlich der Höhepunkt, ist im Februar ein Artikel erschienen von Thomas Brussig, mehr Diktatur wagen. So, und da habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein, wenn auf der anderen Seite wir festgestellt haben, Journalisten oder auch Wissenschaftler, dass wir in den Medien manche Dinge eben nicht so sagen konnten oder nicht so gut sagen konnten, nicht so frei sagen konnten, wie wir es gerne getan hätten, weil es dann hieß, ah, wenn du das jetzt sagst, dann wird es schwierig, dann könnte ich die Falschen zitieren. Also wir haben eine Unterstützerin, Svenja Flassöhler, die auch bei uns ein Statement geschrieben hat. Sie schreibt, dass inzwischen Freunde raten, sich besser nicht kritisch zur Corona-Politik der Bundesregierung zu äußern, weil man so leicht den eigenen Ruf ruinieren und in rechte Ecke gestellt werden kann, bereitet mir große Sorge. Wenn wir verlernen oder uns nicht trauen, differenzierte Kritik zu äußern, gefährden wir das Kernprinzip der Demokratie und stärken ihre Feinde. Also da fehlt Freiheit im Diskurs an einer ganz wichtigen Stelle innerhalb des demokratischen Spektrums. Und die wollen wir zurückerobern.
Ja, und wie ist diese Freiheit gefährdet?
Ich glaube, in erster Linie gefährden wir uns selbst, wenn wir eine Schere im Kopf ansetzen und sagen, das sage ich jetzt mal besser nicht, weil es falsch verstanden werden könnte. Dass wir uns also selbst verengen und unfrei machen, indem wir uns nicht mehr trauen, Dinge zu sagen, wo wir im Gespräch miteinander, auch in Redaktionen habe ich das gespürt. Ich schreibe seit 20 Jahren etwa für bundesweit erscheinende Zeitungen und auf einmal geht es los im Jahr 2020, dass ich mit Menschen in der Redaktion spreche und die sagen, ja, ich weiß schon, was du meinst, das ist auch okay, aber wenn wir das jetzt so sagen, dann zitieren es am Ende die Falschen, also sprich die Verschwörungstheoretiker, die Corona-Leugner und so. Und dann sagt man bestimmte Dinge, die vielleicht wichtig sind in der Kritik an bestimmten Maßnahmen, die verhängt wurden und auf eine sehr schwierige, die Grundrechte einschränkende Weise verhängt wurden. Das ist nicht gut. Also wir brauchen diese Freiheit und das Selbstbewusstsein, Dinge auszusprechen, ohne im Verdacht zu stehen, dass wir komische Typen sind, Extremisten, Verschwörungstheoretiker. Und deswegen haben wir den Manifest, den Versuch unternommen, eine ganze Menge von Menschen zusammenzubringen, die eben nicht in diesem Verdacht stehen, um wirklich alles andere in diesem Verdacht stehen, in dieser Ecke zu stehen, sondern sehr honorig, respektvoll, prominent aus Kultur, Politik und Wissenschaft, Journalismus, um mal gemeinsam aufzutreten, nicht als Einzelstimmen hier und da, sondern in einem vielstimmigen Chor, um auch zu ermutigen, dass wir es anders wagen, gesunde Kritik zu äußern.
Mich erinnert das so ein bisschen an die häufig geäußerte Kritik unserer derzeitigen Debattenkultur, wenn es zum Beispiel auch um strukturelle Ungleichheit wie Rassismus, Sexismus, Klassismus ging, dass der Meinungskorridor immer enger wird. Teilen Sie diese Ansicht?
Naja, natürlich. Also, dass der Meinungskorridor enger wird, das ist ein Phänomen, das nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie uns beschäftigt. Das ist schon so. Ich merke es ja auch in der Universität. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Sabine Leutheusser-Schnachenberger, die uns auch unterstützt, der ehemaligen Bundesjustizministerin, die das für die Politik sagt. Wir überlegen dreimal mittlerweile, was wir sagen und wie wir es sagen. Und das ist jetzt natürlich verstärkt worden.
Machen Sie es doch mal konkret. Wann erleben Sie denn das?
Naja, wenn ich also zum Beispiel Artikel schreibe und wenn ich darüber nachdenke, wie verhält sich Freiheit zur Gesundheit? Wenn ich Artikel schreibe und frage, was ist im Föderalismus eigentlich angelegt, das Gute, sodass wir gar nicht diese Zentralisierungstendenzen, die Vereinheitlichung, das war fast eine Obsession im letzten Jahr, wir müssen alles vereinheitlichen, wir dürfen das den Ländern nicht überlassen. Wenn ich über diese Fragen, die mir wichtig sind, mit den Redaktionen ins Gespräch komme und dann feststelle, dass bei bestimmten Kritikpunkten es schwierig wird, das aufzuschreiben, was ich in den vergangenen Jahren immer eigentlich aufgeschrieben habe. Das sind solche Punkte.
Um, wie Sie in Ihrem Manifest fordern, einen freien Dialog zu ermöglichen, braucht es ja aber auch gleiche Zugangsvoraussetzungen. Und diese sind ja nicht immer automatisch gegeben. Manche Menschen genießen mehr Aufmerksamkeit, Autorität, ein anderes Selbstverständnis. Ich meine, Sie sind Professor an einer Universität. Sie können sich leichter äußern als andere, Herr Overhoff. Sie gelten als Experte auch für die Aufklärung und mahnen, die damals bereits errungenen Grundrechte nicht aufzugeben. Denke ich aber an die Französische Revolution, komme ich nicht umhin, dass eben diese Rechte und vielleicht auch eine immer noch vorenthaltene Waffengleichheit nicht ohne eine gewisse Radikalität errungen wurde und vielleicht auch noch errungen werden muss. Kann polarisierende Radikalität also nicht auch ihre Berechtigung haben?
Also, natürlich ist im Streit, Sie haben ja auch eingangs vom Streit gesprochen, natürlich ist Streit wichtig, auch Zuspitzung ist wichtig, damit man Argumente pointiert präsentieren kann. Aber eine bestimmte Form der Polarisierung, die in ein Schwarz-Weiß-Denken führt, die wird irgendwann gefährlich. Und warum? Weil man ab einem bestimmten Punkt sich nicht mehr gut genug zuhört, also bis zum Ende zuhört, was man zu sagen hat. Wenn man zu früh abwinkt und sagt, ah, wenn du jetzt das und das sagst und zähle ich zwei und zwei zusammen, irgendwann, na, dann geht es in eine ungute Richtung und ich höre dir einfach nicht mehr gut genug zu. Das ist ein wirkliches Problem. Nochmal, das geht auch der Pandemiezeit voraus, aber es hat sich jetzt verstärkt. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir uns anders zuhören, auch in der Zuspitzung der Argumente und das anders aushalten, was wir uns zu sagen haben und nicht zu schnell etikettieren und mit einem Label jemanden versehen, der doch sehr anders denkt als ich.
Also mehr Gelassenheit, mehr Geduld, aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Haben wir jetzt diese Woche auch gesehen, Kanzlerin Merkel hat eine Osterruhe verkündet und sie wenig später zurückgenommen, sie als einen Fehler bezeichnet und sich für diesen entschuldigt. Wie bewerten Sie das im Sinne eines offenen und angstfreien Austausches über die Corona-Pandemie?
Naja, das ist ja schon mal sehr wichtig, dass sie diesen Fehler eingestanden hat. Das nötigt auch Respekt ab. Aber der Punkt ist ja der, dass die Hektik in der ganzen Geschichte uns auch nicht weiterbringt. Das haben die Ereignisse der letzten Tage doch sehr, sehr gut gezeigt. Wir können nicht ohne Ruhe und Besonnenheit die Dinge gut lösen. Und wenn wir glauben, in Nachtsitzungen bis um 2:30 oder 3 Dinge dann eben irgendwie zu Ende zu bringen, um Aktionen vorweisen zu können, dann kann das nicht gut gehen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Lehre aus dem, was in den letzten Tagen passiert ist, dass wir uns etwas mehr Zeit nehmen müssen für sehr, sehr weitreichende Entscheidungen. Es hat uns zum Beispiel unterstützt auch Uwe Volkmann, Professor für öffentliches Recht in Frankfurt am Main, der sagt zum Beispiel, wenn wir in die Zukunft schauen, also wir dürfen nicht nur in der Kurzatmigkeit der hektischen Entscheidung von Tag zu Tag verharren, auch wenn natürlich jetzt Entscheidungen gefragt sind. Aber er schreibt, je länger die Pandemie andauert, desto dringlicher wird die Frage, welche Einschränkungen unserer grundlegenden Freiheiten wir für das Ziel ihrer Bekämpfung weiter in Kauf nehmen wollen und wo überhaupt die Grenze zwischen staatlicher und individueller Gesundheitsverantwortung künftig verlaufen soll und welchem Risiko wir als Gesellschaft insgesamt zu leben bereit sind. Das sind Fragen, die wichtig sind, um die wir nicht herumkommen. Und dafür brauchen wir Ruhe und Gelassenheit und Besonnenheit. Und das können wir nicht in 2-3 Tagen hinbekommen.
Der Bildungshistoriker Jürgen Overhoff hat gemeinsam mit anderen AutorInnen in der Wochenzeitung Der Freitag und in der Welt ein Manifest für eine offene Debattenkultur verfasst. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.